Leg doch mal das Handy weg. Smartphone-Nutzung ist mal wieder ein gesellschaftlicher Streitpunkt auf dem Siedepunkt. Politikerinnen und Politiker hangeln sich durch Berichte von Kommissionen und überbieten sich gegenseitig mit immer weiteren Forderungen, zum Beispiel nach Altersgrenzen für Social Media, die Kontrollmöglichkeiten des Staates und es geht auch um die Medienkompetenz am Abendbrottisch. Die Eltern sind gefragt. Kurz gesagt, es geht rund.
Wir schauen in dieser Folge der Nahbetrachtung nach vorne, nämlich auf die Folgen der Nutzung von Smartphones, von Social Media. Es geht um Jugendschutz, um das, was die Politik uns an Restriktionen auferlegen möchte. Natürlich auch um die eigene Produktivität und auch um Rollenbilder. Mit am Tisch hier bei der Nahbetrachtung Diplompsychologin Maria Christina Nimmerfroh.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt.
Heute in dieser Folge der Nahbetrachtung einmal zu Beginn der Hinweis, denken Sie dran, diesen Podcast zu abonnieren, zu liken, ihn weiter zu empfehlen und natürlich auch unsere E-Mail-Adresse zu nutzen an podcast@nahbetrachtung.de. Wenn Sie also etwas zu loben oder zu kritisieren haben zu der Folge, die wir jetzt hier gerade produzieren, schreiben Sie uns an podcast@nahbetrachtung.de. MC, du hast das Wort.
Ach so, ja. Es geht um die Smartphone-Nutzung und da das jetzt im Moment immer wieder so ganz heftig diskutiert wird, da geht es um Medienkompetenz, um Eigenverantwortung und der eine oder andere guckt mal auch ganz kritisch auf seine Nutzungszeiten. Deswegen Hand aufs Herz und frisch gelogen. Tom, was ist für dich der medienkompetente Smartphone-Nutzer? Und der Einfachheit halber fragen wir erstmal nach den Erwachsenen.
Also für mich ist der medienkompetente Smartphone-Nutzer derjenige, der das Smartphone nicht 24/7 sozusagen vor der Nase hat, beispielsweise beim Überqueren eines Zebrastreifens. Wenn man da so sieht, wie jemand da mit 30% verlangsamtem Schritt, nur weil er noch seine TikTok-Videos gucken muss, über den Zebrastreifen geht. Ich gebe zu, da kocht mir dann manchmal auch das Autofahrerherz ein wenig über. Oder wenn man so sieht, wie die Leute so durch die Fußgängerzonen torkeln, weil sie irgendwie die ganze Zeit online sein müssen oder meinen, produktiv sein zu müssen und das wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nicht sind.
Also ich hätte drei Anforderungen. Das eine ist eine wirklich bewusste Auswahl von Push-Nachrichten. Also wo soll's brummeln und vibrieren und wo besser nicht. Das zweite wäre tatsächlich eine ganz aktive Entscheidung zwischen Berieselung und Unterhaltung und Doomscrolling und einem eigenen Anspruch, den man auch an Informationen, an Auseinandersetzungen hat. Also ich sag mal so produktive Zeit, die auch einfach kognitiv produktiv sein kann. Und der dritte Aspekt ist eben auch die An- und Auszeiten. Also wirklich zu sagen, ich konzentriere mich jetzt auf ein Gespräch und zwar nicht, wenn ich dazu gezwungen werde, sondern ich bin in der Lage zwischen Erreichbarkeit, Nicht-Erreichbarkeit und nicht spontane Reaktion zu unterscheiden.
Da bin ich natürlich etwas im Vorteil, weil ich natürlich aufgrund meiner Coachings durchaus Phasen habe, wo ich mal 4 Stunden, 5 Stunden am Stück überhaupt nicht aufs Handy gucken kann, weil mein Job das sozusagen von mir verlangt. Das sieht natürlich in vielen anderen Berufen sieht das anders aus. Und du hast gerade Doomscrolling genannt. Frage an die Psychologen, heißt das eigentlich Doomscrolling oder heißt es Dummscrolling?
Naja, also das berühmte Englisch, Denglisch, was uns da übergeschwappt ist, ist das Ding mit den zwei O's und die Vermutung, man wird dadurch dümmer. Das muss man aus psychologischer Sicht tatsächlich zurückweisen, weil kognitive Leistungsfähigkeit nimmt nicht ab, wenn man sie nicht benutzt. Also das hat einen sehr starken Übungseffekt. Man kennt das von sich vielleicht, dass man, weiß ich nicht, in Studien und Schulzeiten und Ausbildungszeiten kognitiv sehr auf der Höhe war, weil ständig kognitiv neue Anforderungen da waren und danach lässt das manchmal so ein bisschen nach und man hat Schwierigkeiten mal wieder in so Wissensaspekte reinzukommen. Also man wird nicht dümmer, indem man sich nur noch mit Trash oder Social Media Timelines beschäftigt. Man wird ungeübter in der kognitiven Auseinandersetzung.
Also ich habe sozusagen den Feldversuch an den eigenen Kindern vorgenommen, als sie noch sehr klein waren. Da habe ich zwei, ich muss den Markennamen nennen, Kindle Fire geholt, also die preiswertesten, die es gab. Und da konnte man so eine Familienbibliothek einrichten und es gab zu Hause eine Regel, nämlich Bücher und Hörspiele unlimitiert. Alles andere war begrenzt, also Videoinhalte, Internet sowieso und so weiter. Und ich, der Kleine stand damals in Deutsch 4-, Vaterjournalist, Mutterjournalistin, das war nicht verhandelbar. Also habe ich dem das so eingestellt, dass er erst eine halbe Stunde lesen musste. Er durfte sich dann aussuchen, was er liest, aber er musste eine halbe Stunde lesen, bevor er an Spiele und Apps rankam. Und das hat so die ersten 2-3 Tage hat er da vor Langeweile einfach nur irgendwas weitergeklickt und irgendwann fing er dann an, tatsächlich an zu lesen. Und der Junge ist um 2 komplette Noten in Deutsch besser geworden damals. Also ich behaupte natürlich, dass es jetzt weder am Tablet lag, aber es lag natürlich auch daran, dass man über ein modernes Medium dann doch noch klassische Medienkonsumentin aus dem Jungen gemacht hat, nämlich dass er gelesen hat. Zwar nicht auf Papier, aber halt digital.
Ich glaube, dass, ohne das jetzt kritisieren zu wollen, das ist manchmal eine sehr naive Sicht, die mit zunehmendem Alter und mit zunehmender Verfügbarkeit einfach untergeht. Also ich kenne diese Geschichten auch, wo man sagt, ja, aber jemand hat ja erstmal nicht und dann aber durch das Internet das Erweckungserlebnis und steht plötzlich überall eins und solche Geschichten. Das frustriert alle Eltern, die Kinder oder Jugendliche zu Hause haben, die sich eben nicht durch dieses einfache Belohnungssystem, durch eine einfache technologische Hürde oder das Wegschließen irgendwie beruhigen lassen. Also es gibt in Deutschland sicherlich sehr, sehr viele Familien, die immer diesen wahnsinnig guten Rat kriegen, man müsse dann doch irgendwie konsequenter sein und adäquate Belohnungssysteme installieren. Ich habe das jetzt auch diese Woche wieder im Radio gehört, wo ein Psychologe sagte, ja, so, man müsste ja nochmal wieder in die Natur gehen mit den Kindern. Ich dachte mir, ja, du hast ja gar keine Ahnung. Das ist einfach unfair. Wir haben diese extrem hohe Konkurrenzsituation. Ich glaube, was wir unterschätzen, auch in der politischen Debatte, bei allem Freiheit- und Medienkompetenz-Aspekten, was wir unterschätzen, ist diese enorme Kraft dieser Geräte und dieser Apps, die ja viele Erwachsene auch spüren. Also nimmst mal einen Erwachsenen mit und sagst, du kannst das jetzt mal eine Woche nicht benutzen oder mach's abends um 10 aus. Ja? Da gibt es hier einen Leute, die sagen, ja, ist ja für mich überhaupt gar kein Problem. Ja, und aber für viele Leute ist es ein Problem. Und bei Kindern und Jugendlichen, die auf diese Belohnungsaspekte, diese Apps ausspucken, einfach so extrem reagieren, dann einfach zu sagen, ja, die Eltern sind nicht konsequent genug und die sollen jetzt irgendwie 50 mit ihren Kindern reden und dann läuft das schon. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Eltern in Deutschland echt am Stock gehen wegen dieser Dinger.
Ja, auf der anderen Seite merke ich bei mir natürlich auch eine andere Konzentration, wenn ich das Handy jetzt beispielsweise bewusst in der Aktentasche lasse und nehme mir aber ein E-Paper mit, wo ich dann beispielsweise dann ein E-Book lesen kann, wo ich nichts anderes machen kann, wo mich nichts ablenkt, keine anderen Apps aufgehen, kein Internetzugang, sondern wirklich nur klassisches Lesen. Ich merke da schon, dass ich da in der Konzentration durchaus was verändert.
Eben, und das ist nämlich auch das große Risiko. Das ist aber auch die klassische Bildungsbürgersicht, weil alleine für dein Beispiel, was du gerade geboten hast, heißt es natürlich, ich brauche auch einen E-Book-Reader. Ja, und dann reden wir über Partizipation, dann reden wir über technische Möglichkeiten, dann reden wir über medienkompetente Eltern. Wie aus anderen Folgen bekannt, nutze ich ja sehr viel den öffentlichen Verkehr. Da sieht man die andere Seite der Einkommensseite und viele Familien. Und wenn ich denen jetzt auch noch sagen würde dazu, also jedes euer Kind braucht jetzt auch noch einen E-Book-Reader, damit ihr vernünftig Leseförderung betreiben
könnt. Okay, verstehe ich.
Ich hab's denn hier alle.
Verstehe ich. Auf der anderen Seite, so ein E-Book-Reader ist natürlich jetzt auch kein Statussymbol, was jedes Jahr so wie ein iPhone oder ein Samsung aus Statusgründen erneuert werden muss, sondern den kann man halt auch 5, 6, 7 Jahre entsprechend nutzen, ohne dass er sich wirklich technisch entsprechend verschlechtert.
Also ich sehe das auch so, dass natürlich Eltern, wir reden ja im Moment viel über die Elternverantwortung, da eine große Verantwortung haben. Nur die kommen ja bei anderen Sachen auch schon nicht hinterher. Ich glaube, wir sind in der klassischen Spirale. Diese Technologie, Smartphones, machen kluge Menschen klüger und dumme Menschen dümmer. Ja, da ich mit dem Smartphone unterwegs bin und oft eben öffentlichen Verkehr benutze, komme ich dazu, meine favorisierten Tageszeitungen viel intensiver zu lesen. Und so ein Tageszeitungsartikel passt schon mal in so eine Wartezeit. So, nun habe ich aber diese Abos und habe auch den entsprechenden Bildungshintergrund und kann Qualitätsmedien einschätzen. Ich gucke auch gerne mal mit so einem halben Auge, was die anderen Leute um mich rum machen. Die sind nicht unbedingt dümmer, ja, die sind anders sozialisiert. Ich sehe auch schon mal Leute, die eine Qualitätsmedium lesen, aber die kann ich an der gepflegten einen Hand abzählen.
Ja, aber das muss man natürlich dann auch schauen. Die haben dann vielleicht auch einen anderen Job als du und sagen sich so, jetzt ist Freizeit und jetzt ist Entspannung und Unterhaltung angesagt. Und da kann man ja durchaus sagen, dass TikTok und Instagram da durchaus einiges zu bieten haben, zumindest was nach Unterhaltung auf den ersten Blick ausschaut.
Ja, also ich habe ja nichts gegen Unterhaltung, aber wir müssen natürlich, also die Frage ist natürlich, inwieweit soll, muss Politik da eingreifen? Und ich denke, das ist eine Frage, die auch jeden betrifft, weil wenn entsprechende Entscheidungen getroffen werden, müssen wir die mittragen. Aber auch die gesellschaftlichen Folgen, da wollte ich aber gleich noch drauf kommen.
Ja, genau das ist nämlich hier der Punkt. Die Politik sagt ja, Mindestalter für die Zugänge von Social Media, logischerweise sind insbesondere die US-Konzerne dagegen. Jetzt ist MC ja auch eher Teamfreiheit. Das heißt, du sagst unlimitierten Zugang zu allem?
Nein, nicht für jede Altersgruppe. Also ich habe, es ist so, dass wir natürlich auf der einen Seite ist die Sach- und Rechtslage klar. Wer Zugang zu etwas haben will und sei es, weiß ich nicht, Spiele ohne Jugendfreigabe oder irgendwelche anderen Sachen, der oder die kommt da dran. Ne? Also wir haben in Deutschland Jugendschutzregelungen, die sich auf Zigaretten beziehen, auf Alkohol. Minderjährige sollen auch dürfen auch kein Auto fahren, ja, obwohl jeder Jugendliche sicherlich auch weiß, wo die Autoschlüssel liegen der Eltern. Das ist jetzt alles, also es gibt keine technisch absolut sichere Möglichkeit, Kinder und Jugendliche von bestimmten Dingen fernzuhalten.
Trotzdem
also,
bist du dafür?
Trotzdem bin ich dafür, dass wir mehr Regelungen einziehen, als wir im Moment haben. Ich bin noch nicht davon überzeugt von der Altersgrenze für Social Media. Das, was andere Länder da vorhaben oder durchgeführt haben, haut mich jetzt noch nicht so vom Stuhl, weil sich das dann einfach nur verlagert. Ne? Also entweder werden die Dinger technisch umgangen oder es bilden sich neue Netzwerke und Angebote, in die sich das dann verlagert. Ich glaube, das ist mehr so ein Hase- und Igel-Spiel.
Bist du denn dann Team Staat oder Team Elternfreiheit?
Ich bin Team Jugendschutz und okay. meine Idee an der Stelle ist, dass Eltern genauso, also Eltern sind ja heute zu im Rahmen ihres Erziehungsauftrags zu Sachen verpflichtet, eben zum Beispiel ihre Kinder frei von Gefährdungen zu halten. Ja, also wir haben ja vor einigen Wochen auch den Fall gehabt, dass irgendwo Leute in der Öffentlichkeit ihren Kindern Bier oder Alkohol zu trinken gegeben haben. Da kam die Polizei und da wird auch sicherlich mal das Jugendamt vorbeischauen und entsprechende Gespräche führen. Ich halte das für richtig. Und diese Art Verpflichtung, die ja auch andere haben, sagen, ne, das ist ja irgendwie komisch, was da gerade passiert, hätte ich gern auch im Bereich von Smartphone-Nutzung.
Das kriegst du aber nur mit digitaler Überwachung hin.
Genau.
Weil du kannst ja nicht überall immer auf die Smartphones gucken und sagen, hör mal, das geht aber jetzt hier nicht, da greift der Algorithmus falsch ein.
Nee, ich glaube, wir brauchen zwei Sachen. Also einmal Eltern, die das selber wollen und umsetzen und das klar ist, das macht man so. Ja, also in Deutschland ist es klar, man gibt 10-Jährigen keine Kippen. Ja, das ist, ich sag mal so, Common Sense. Und jeder, der das macht, wird im Bekanntenkreis komisch angeguckt. Eventuell wird sogar die Polizei gerufen oder die Kinder werden angesprochen. Und ich glaube, in den, was virtuelle Risiken angeht, sind wir naiv und blauäugig an vielen Stellen. Und deswegen ist meine Idee, die ist noch nicht ganz aufgereicht, ich gebe das zu, aber das trifft ja bei vielen Politikerinnen und Politikern auch zu. Ich hätte gerne eine technische Lösung auf den Endgeräten, die klar macht, okay, das ist hier ein kindersicheres Smartphone. Kindersicher bedeutet keine nächtliche Nutzung, Nutzungszeiten durch Eltern hart kodierbar, Apps können gesperrt oder erlaubt werden. Also Eltern sind verpflichtet, für die virtuellen Einschränkungen ihrer Kinder zu sorgen. Wenn sie das aktiv umgehen, feel free, ja,
so, das gehört dazu. So, und da haben wir natürlich dann wieder die Klassiker. Dann gibt es dann einige Eltern, die sehen das dann wieder etwas lockerer in der Klasse. Und diese Kinder haben dann die attraktiveren Handys. Dann gibt es Kinder mit erwachsenen Geschwistern, die schalten ihnen was frei. Oder aber, und ich meine, wir haben es ja früher auch umgangen. Also ich oute mich jetzt hier mal mit drei Sachen. Und zwar, meine erste Zigarette habe ich mit 12 geraucht. Das war eine, die ich meiner Mutter aus der Packung gestohlen hatte. Und dann habe ich auch nochmal nachgeschaut, wie haben wir uns denn damals ins Kino geschmuggelt, weil wir wollten natürlich auch Filme ab 18 sehen. Und die beiden Filme, die ich als erstes gesehen habe, da war ich 12, Filme ab 18, das war Mad Max 1. Und ich habe nochmal nachgeguckt, Dawn of the Dead, das ist dieser legendäre Zombie-Film von George Romero, dieser Klassiker, der in einem Kaufhaus spielt, also Insider werden wissen, was ich da meine. Das sind heute Filme, wo man sagt, ja, die würden vielleicht im Nachmittagsprogramm würden die auch schon laufen, aber das waren halt so die Sachen, da hat man sich halt ins Kino geschmuggelt mit 12, hatte man sich im Schülerausweis ein bisschen älter gemacht, hat er die Stimme so ein bisschen verstellt und dann kam man dann an der Kontrolle entsprechend vorbei. Jetzt kann man sagen, okay, das hat jetzt auch nicht gerade große psychische Schäden bei mir ausgelöst, aber, und ich glaube, da ist die Psychologin am Tisch gefragt, bei Kindern und 4 bis 6 Stunden täglicher Online-Nutzung sieht die Sache wahrscheinlich etwas anders aus, wie bei uns damals in den 70ern.
Genau, das ist auch der Unterschied auch zur Killerspieler-Debatte in den 90er und Nuller Jahren. Also wir haben ja die Verbotsdebatten schon einmal rauf und runter gehabt. Wir reden hier über handfeste und messbare gesellschaftliche Folgen. Das steht wirklich vieles in den Schatten und ich glaube, da ist der Jugendschutz auch an der Stelle gefragt. Also die Folgen, um das mal aufzuzeigen, wir haben eine Zunahme an Depressionserkrankungen und mentalen Erkrankungen, gerade im jugendlichen Alter, da sind vor allem Mädchen Mädchen betroffen. Wir haben die Konzentrationsstörungen. Was ich daran so frappierend finde, ich habe es heute auch nochmal nachgelesen, die Jugendlichen berichten das selbst. Ja, also wenn man sich das mal wirklich das berühmte Frühjahr sich anguckt, welcher Jugendliche ist vom Fernsehen oder vom Videorekorder aufgestanden und sagt, ich glaube, ich gucke zu viel Fernsehen, ich habe Konzentrationsprobleme. Also das ist schon, hat schon eine völlig neue Qualität, dass quasi Kinder und Jugendliche selber sagen, das ist nicht gesund für uns. Und dann stellen sich die schlauen Erwachsenen und sagen, ja, dann sei halt kompetent und leg's mal weg. Ja, also das ist, wir unterschätzen die Macht dieser suchtbringenden Apps, die auch genau auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt sind. Also die Apps sind ja nicht darauf ausgelegt, dass man das nach dem Beendigung einer Session irgendwie weglegt, sondern dass man da möglichst lange dran bleibt. Das heißt, wir haben beginnendes Suchtverhalten, wir haben mehr mentale Störungen, wir haben die Einschränkung der Konzentrationsfähigkeit und in bestimmten Bereichen auch damit natürlich auch möglicherweise den Verlust der Ausbildungsfähigkeit. Wir sprechen die ganze Zeit darüber, dass Jugendliche nicht ausbildungsfähig sind, dass Grundfertigkeiten fehlen und auf der anderen Seite sagen, ja, dann obliegt es deiner Selbstverantwortung, das Handy wegzulegen und dich einer Fibel zuzuwenden. Also das klingt für mich nach einer ganz, ganz krassen Überforderung, die wir da gerade fahren. Das heißt, wir erwarten von Kindern und Jugendlichen eine höhere Medienkompetenz als von Erwachsenen. Das finde ich schon einen sehr krassen Move. Und wer da sagt, naja, also Kindergesundheit, da habe ich mich auch nicht für interessiert. Auf der anderen Seite, die volkswirtschaftlichen Folgen von Leuten, die nicht ausbildungsfähig sind, die länger Sozialleistungen beziehen, die hohe Gesundheitsversorgung brauchen, alleine um wieder gesund und am Leben teilhaben zu können, das kann man gerne ausrechnen und da werden Summen zusammenkommen, die nicht nur aufgrund der moralischen Verantwortung sehr groß sind.
Treppenwitz, du hast das Wort Fibel benutzt. Ich glaube, ein Zwölfjähriger müsste jetzt auf seinem Smartphone erstmal nachschauen, was das Wort Fibel überhaupt bedeutet.
Ja, aber das wäre doch super geil, wenn er Fibel nachguckt und mich nicht nur anguckt und sagt, was willst du eigentlich von mir? Ja, also witzigerweise haben ja Jugendliche, haben sich ja mittlerweile angewöhnt, Erwachsene zu fragen, kennen sie das überhaupt? Ich war diese Woche in der Schule und dann ging es um den Begriff Edit im Zusammenhang mit Social Media. Und dann guckt mich da so ein 16-Jähriger und sagt, kennen sie das? Und ich dachte mir, das wollen wir doch nochmal sehen, ob ich hier weniger weiß als du.
Ja, ja also gut, aber ich meine, klar, diese Generation spricht uns ja dann unter Umständen auch die Kompetenz ab, für ihre Bedürfnisse entsprechend die richtigen Entscheidungen zu treffen, so wie man halt auch das Recht hat, an unserer Generation entsprechend zu zweifeln. Ich meine, wir haben unsere Eltern ja auch in Frage gestellt und alles, was erwachsen war. Und,
Das finde ich aber total wichtig. Also meine zweite Forderung, also einmal ne, verpflichtende, zertifizierte technische Hürden für Kinder-Smartphones oder Jugendlichen-Smartphones. Und der zweite Aspekt sind für mich Kinder- und Jugendeinrichtungen. Wir haben eine Schulpflicht in Deutschland. Das bedeutet, Kinder müssen auf diesen Schulhof, wo eventuell eben diese Sachen geteilt werden. Die müssen auf den Schulhof, wo Cybermobbing stattfindet. Die können dem nicht entgehen, weil es die Schulpflicht gibt. Und wir haben immer mehr Fälle von Schulangst, die auch damit zusammenhängen. Und deswegen ist meine Forderung, da komme ich jetzt auch zu den Kindern und Jugendlichen, dass jede Einrichtung sich ein virtuelles Jugendschutzkonzept geben muss. Und das können sie ja mit den Kindern und Jugendlichen entwickeln, können gemeinsam entscheiden, bei uns gibt's keine Nutzung oder Nutzung nur nach 12 Uhr oder, wie gesagt, das ist mir völlig wurscht. Sie können auch technische Hürden einbauen und sagen, auch die Lehrer dürfen hier nichts benutzen. Wie gesagt, ich bin da völlig entspannt, aber ich würde gerne jede Einrichtung dazu verpflichten, zu sagen, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie Kinder und Jugendliche bei uns, soweit es geht, sicher sind vor virtueller Gewalt.
Das heißt also, du gibst die Verpflichtung auf, ihr müsst euch Regeln geben, lässt aber frei, wie eng diese Regeln sein sollen.
Genau, sie können sagen, wir machen das rein mit pädagogischen Mitteln, indem wir unsere Medienkompetenz-Trainings machen für alle Altersgruppen oder wir nehmen eine rein technische Hürde, am Schultor werden die abgegeben. Das soll jede Einrichtung, das hat auch sehr viel mit dem Alter der Kinder und Jugendlichen zu tun und dem Hintergrund, was kann denn da gerade praktisch sein? Also im ehrenamtlichen Bereich wird das ja auch so gemacht. Also wenn man jetzt mit den Pfadfindern wegfährt, dann ist bei der Tagesveranstaltung darf man sein Handy vielleicht mitnehmen, aber auf das Zeltlager, da bleibt es dann mal zu Hause. Also offensichtlich kriegt man das ja an vielen Stellen auch hin, das vernünftig miteinander zu klären. Und dann kann auch die Stimme der Kinder und Jugendlichen durchaus gehört werden.
Ich habe das bei Vorlesungen grundsätzlich so gehandhabt, dass ich meinen Studierenden gesagt habe, keine Handys, keine Tablets, keine Rechner, wir arbeiten komplett analog. Das gab am Anfang leichten bis massiven Widerstand, aber so nach einem Tag oder nach dem zweiten Tag kamen dann schon die ersten an und sagten, übrigens wollte ich Ihnen nur eine Rückmeldung geben, ich habe da ja ziemlich gegen protestiert, aber ich merke, dass ich mich jetzt besser konzentrieren kann. Also das sollte man vielleicht jetzt nicht so auf die ganz leichte Schulter nehmen und sagen, ja mein Gott, dann pack das Handy halt in die Tasche oder leg's halt auf den Tisch. Also bei mir ist es so, ich nutze so ein Ledermäppchen, wo das Display verdeckt ist. Und wenn ich meine andere Hülle dabei habe, wo das Display offen ist, lege ich es immer mit dem Gesicht nach unten, so dass ich also nicht sehe, wenn irgendeine Nachricht reinkommt, dass das Display vielleicht für einen kurzen Moment angeht, weil die Ablenkung für denjenigen, der es wahrnimmt, ist ja die gleiche, ob das jetzt klingelt, bimmelt, ein Ping macht oder ob einfach nur das Licht angeht. Ich weiß ja dann, da ist gerade was reingekommen, da will jemand was von mir auf WhatsApp oder sonst irgendwo. Und ich habe allerdings das Telefon so eingestellt, dass also eine Handvoll Telefonnummern, also beispielsweise meine Söhne oder meine Partnerin, wenn die anrufen, diese Anrufe gehen unter bestimmten Bedingungen trotzdem durch. Ja, das heißt also, wenn dann da tatsächlich mal ein Notfall ist, wäre ich erreichbar und kann dann auch entsprechend entspannter sein, das Handy auch mal eine Stunde oder zwei oder drei irgendwo im Raum liegen zu haben, ohne dass ich da ständig draufschauen muss. Jetzt haben wir.
Ich glaube, wir müssen da drei Aspekte tatsächlich unterscheiden und getrennt betrachten. Das eine ist der Bereich Kinder- und Jugendschutz. Da tut mir im Moment zu wenig und da habe ich auch Anforderungen an die Netzwerkbetreiber, die ja eine ganz andere Interessen haben als die Nutzerschaft oder auch die dem Jugendschutz einfach schlicht entgegenstehen aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Der zweite Aspekt ist das, was du gesagt hast. Wie gehen wir als Erwachsene miteinander im beruflichen Kontext um? Da wird man sicher eine vernünftige Handhabung finden. Da finde ich, habe ich sehr oft auch Anfragen von Ausbildern, also aus dem Ausbildungskontext. Ja, Auszubildende, Geschlecht völlig egal, kleben den ganzen Tag am Handy. Was können wir tun? Ist ein wichtiges Thema, muss auch explizit angesprochen werden. Und der dritte Bereich ist eben auch das im Privaten. Ne? Wie gehen wir da miteinander um? Auch das muss ausgehandelt werden. Und ich glaube, wir finden alle ein Gespräch angenehmer, wo man sich in die Augen guckt und austauscht und wo man nicht ständig abgelenkt ist durch irgendwelche Nachrichten.
Wir kommen ja, wenn wir über Social Media sprechen und über die ganzen Konzerne, die uns damit mehr oder weniger beglücken, kommen wir ja nicht drum rum, in die USA zu schauen. Und wenn wir uns da den ersten Verfassungszusatz anschauen, nämlich die Meinungsfreiheit, dann ist es tatsächlich so, dass auch nach bestätigten Gerichtsurteilen in den USA Altersverifizierungsgesetze das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Anonymität von Erwachsenen und Jugendlichen einschränken. Und dass wir da schon in so einer recht einfachen Situation, die für uns Europäer, glaube ich, relativ leicht zu klären wäre, beispielsweise bei internationalen Konzernen schon an, ich würde mal sagen, ja, ureigenste rechtliche Probleme stoßen.
Also da sind ja auch zwei Aspekte, die in Europa sehr stark diskutiert werden, die ich auch durchaus für sehr valide halte. Das eine ist das technische Umgehen von Altersgrenzen. Das ist ja nun wirklich keine Kunst. Und der zweite Aspekt ist der Anonymität. Denn wenn ich sage, es muss eine Altersverifikation stattfinden, ist der Weg zur Klarnamenpflicht relativ kurz. So ehrlich muss man sein. Und es gibt gute Gründe dafür, dass wir in Deutschland Regelungen haben, die die Klarnamenpflicht nicht vorsehen. Ich persönlich bin auch gegen die Klarnamenpflicht, unabhängig von der Frage, wie leicht das in irgendeiner Form zu manipulieren ist. Und ich halte das für zwei sehr wesentliche Punkte. Also die amerikanischen Netzwerkbetreiber, und ich glaube, das muss man aus europäischer oder aus deutscher Sicht sehen, die verdienen Geld damit oder verdienen, haben einen sehr großen Teil ihres Umsatzes damit, indem umstrittene bis strafbare bis brutale und extreme Inhalte geteilt werden, weil wir dann immer zwei Fraktionen haben, die sich dafür interessieren, die Leute, die das aus irgendeiner Form anspricht und die Leute, die sich darüber aufregen. So, das heißt, ich habe also,
das ist eine 100% Erfolgsquote.
Das ist eine hundertprozentige Erfolgsquote, und damit verdienen die schlicht Geld. So, Geld verdienen finde ich jetzt per se nicht verwerflich und ich erwarte auch nicht von Unternehmen wahnsinnig moralisches Handeln. Also kann ich erwarten, passiert aber nichts. Deswegen erwarte ich, dass die Politik sich überlegt, wie kann man darauf adäquat reagieren. Das sind Netzwerke, die im europäischen Raum, auch im deutschsprachigen Raum echt fette Kohle machen. Und muss ich sagen, okay, dann gibt's ja aber auch Regeln. Weil wenn ich in Deutschland einen Laden aufmache, muss ich mich an sehr, sehr viele Regeln halten und da wird auch keiner sagen, ah, Burger King, das ist eigentlich ein amerikanisches Unternehmen, das dürfen die hier jetzt mal. Das ist ein
holländisches,
ein
niederländisches.
Achso, Entschuldigung, McDonald's, dann nehme ich McDonald's. McDonald's ist, ne, der Franchisegeber ist ein amerikanisches Unternehmen, die dürfen das hier, das können wir hier nicht durchsetzen, ja. Also keiner, der hier eine McDonald's-Filiale aufmacht, wird mit der örtlichen Feuerwehr über die Brandschutztür diskutieren, ja. Das wird so gemacht.
Das wird einfach gemacht, genau.
Eben so. Und deswegen habe ich da auch relativ wenig Verständnis. Was viel spannender ist, ist die Frage, welche Regeln legen wir denn derzeit ran? Und ich habe da zwei Aspekte, die für mich besonders, für den Kinder- und Jugendschutz besonders wichtig sind. Und der eine Aspekt ist, dass soziale Netzwerke, Instagram, TikTok, ist jetzt kein amerikanisches Unternehmen, ich weiß, ja, oder alles, was mit Meta-Konzern und so weiter zu tun hat, dass die technisch unterbinden, und ich bin sicher, sie sind dazu in der Lage, alle Arten von Nacktbildern. Ja, man muss nicht über soziale Netzwerke Nacktbilder, da geht es nicht um die Veröffentlichung, das ist nämlich wirklich ein großer Kinderschutzaspekt. Das ist
das über die Chat-Protokolle beispielsweise.
Genau, über die
Chat-Funktionen bei Online-Spielen zum Beispiel einfach Nacktbilder verschicken kannst.
Genau, und die werden halt, das ist strafbar, das interessiert weder die Leute, die es schicken, noch die Netzwerke, das ist ein Problem dabei. So, wer meint, er müsse Nacktbilder verschicken, das ist unter Erwachsenen halte ich das für völlig unproblematisch, der soll bitte auf andere Dienste ausweichen. Da gibt es auch zahlreiche Messenger-Dienste, die das können. Und das würde tatsächlich für den Kinderschutz schon eine ganz, ganz große Menge bedeuten. Und ich bin sicher, dass das technisch umsetzbar ist und dass auch keine Einschränkungen der Meinungsfreiheit.
Das kann man wohl sagen, ja. Also da Kinder und Jugendliche entsprechend zu schützen. Jetzt auf den ersten Blick, als die Debatte damals aufkam, war ich auch sofort für eine Klarnamenpflicht, weil ich mir gedacht habe, dann wird der Tonfall im Netz wahrscheinlich etwas weniger rau, ruppig und asozial. Und da ich selber mit 3 Social-Media-Profilen auf Instagram, LinkedIn und Twitter-X unter Klarnamen unterwegs bin, finde ich das erstmal völlig logisch. Aber, und jetzt kommt natürlich dann wieder die Einschränkung, was ist beispielsweise mit Missbrauchsopfern, mit sozusagen auch Minderheiten, die unter Druck geraten, was ist mit Dissidenten in totalitären Regierungen, die natürlich nicht unter Klarnamen aktivierend unterwegs sein können. Und da muss man natürlich sagen, ja, okay, Tom, da musst du mal wieder etwas neuer drüber nachdenken. Und im zweiten Nachdenken fällt mir natürlich auch auf, dass ich Zuschauer journalistischen Recherchezwecken natürlich auch Fake-Profile habe, wo ich sage, dann will ich mir meinen Algorithmus nicht mit versauen oder ich möchte dann halt bei bestimmten Dingen auch gerne auch mal, das darf man ja als Journalist durchaus unter anderer Identität unterwegs sein. Ja, ne? Und dann kann ich wieder eine Münze werfen und guck dann mal, was liegt oben, und das finde ich dann gerade für die jeweilige Situation passend. Also da habe ich für mich selber auch noch keine richtige Regelung gefunden, und wahrscheinlich ist das, was MC sagt, mit diesen technischen Einschränkungen, ja, ist das eine Beschränkung von Meinungsfreiheit, wenn ich jetzt über ein Portal, wo Kinder und Jugendliche chatten, keine Nacktbilder verschicken kann. Also
auch,
ich weiß
auch viele
nicht,
Frauen können darauf verzichten, unaufgefordert
das, diese Bilder Sicherheit, zu bekommen. Das mit Sicherheit, also ich meine, du bist ja selber, MC ist ja selber auch mit Klarnamen unterwegs im Netz, und ich denke, wenn wir da mal so unsere ungefragten Posteingänge nebeneinander legen, dann hat MC da ein deutlich anderes Ergebnis vorliegen als ich, auch was die Bildsprache betrifft.
Ja, das ist sehr unangenehm, gehört aber auch ein Stück weit dazu. Aber das ist der zweite Aspekt, den
Moment mal, im Ernst, du willst jetzt hier wirklich sagen, dass du als Frau sagst, das gehört irgendwie auch dazu?
Ja, das Phänomen ist ja erforscht. Das heißt, Women on the Internet, wer sich da in der Öffentlichkeit generiert, natürlich Männer und Frauen bekommen gleichermaßen Abwertungen im Internet. Frauen bekommen A mehr, B sind sie sexualisiert. Also das ist so wie Bäume wachsen nach oben. Also
ja, aber entschuldige, du sagst
nicht, dass das
hier,
mir das gefällt.
Ja, aber du sagst das hier in einem Tonfall, als wäre es dir egal, nach dem Motto, das muss ich als Frau halt in Kauf nehmen. Also es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier feministischer argumentiere als du.
Ja, aber die einzige Alternative, und das mache ich auch seit einigen Monaten, sich komplett aus sozialen Netzwerken zurückzuziehen. Also ich kann mich hinstellen, ich kann mich als die große Feministin da generieren, kann dir versichern, da kriege ich nur noch mehr Abwertung von Männern. Also kann ich die
Ohren herstellen. Also die Frauen verstummen dadurch, wenn sie so denken
wie du. Definitiv. Es gibt eine Reihe von Frauen, die sich aus den verschiedenen Netzwerken, aus den verschiedenen Gründen zurückgezogen haben oder den Klarnamen abgelegt haben, weil es einfach wahnsinnig unangenehm ist. Also ist ja auch keine Besserung zu erwarten, ja. Man denkt ja, na komm Leute, das ist eine biologische Frage, ne? Also Männer werden ja auch mal klüger mit dem Alter. Das ist nicht der Fall. Ja, also
es wachsen ja neue nach, die noch nicht so alt sind.
Genau, und die möchte man auch nicht kennenlernen. Deswegen, und aber auch unter dem Aspekt habe ich eine weitere Forderung an die Netzwerke, und da kann mir auch keiner erzählen, dann geht irgendwie ein Unternehmen zugrunde. Wenn jemand in einem Sprachraum präsent unterwegs ist, in Deutschland wäre das Instagram X zum Beispiel, ja, dann erwarte ich, und zwar durch Regeln, Regelung, dass dort muttersprachliche, echte Menschen relevante Anfragen beantworten. Anfragen wären zum Beispiel sexualisierte Abwertungen, Identitätsdiebstahl, vergeht bei mir auch kein Monat ohne, ja, Veränderung durch KI-generierte Bilder. Wer im Moment sich irgendwie beschwert bei sozialen Netzwerken, kann die Arbeit, kann die Zeit auch sofort einstellen.
Das ja? Problem ist ja auch, dass du noch nicht einmal in der Regel Rechtsanwälte die Möglichkeit haben, an eine ladungsfähige Anschrift ihre Schriftsätze hinzuschicken.
Ja, und da würde ich dann auch, also dann geht das große Geschrei los, ja, wir können ja, weiß ich nicht, X oder Instagram oder Facebook in Deutschland nicht abschalten. Natürlich will ich das auch nicht. Aber ich verstehe auch nicht, warum wir in der realen Welt diese extrem strengen Regelungen haben und auch oft durchsetzen. Also jeder, der einen stationären Laden hat, kann ein Lied von singen. Da reden wir über Bürokratieabbau. Und wer virtuelle Dienstleistungen anbietet, kann sich, sorry for my French, benehmen wie eine offene Hose.
Okay, also ich hatte selber mal einen Urheberrechtsverstoß, den ich verfolgen lassen musste. Das war bei einem Portal, was in den Niederlanden gehostet ist. Der Rechtsanwalt hat dort hingeschrieben an eine ladungsfähige Anschrift. Ich glaube, der wartet nach 3 Jahren immer noch auf eine Antwort. Aber auf eine E-Mail hat das Unternehmen innerhalb von 3 Tagen reagiert. Also das ist natürlich dann auch wieder etwas merkwürdig, wo man dann sagt, warum reagieren Sie auf eine E-Mail, aber nicht mehr auf den klassischen Rechtsweg?
Ja, aber es gab...
Also dass man sich das überhaupt auch innerhalb der Europäischen Union erlauben kann, so vorzugehen, zeigt doch, dass wir da im Endeffekt den Wilden Westen haben.
Ja, also was virtuelle Anbieter angeht, ja, ich habe kürzlich wieder ein Urteil gelesen, da ging es zum Nachteil um den Anbieter X, der offensichtlich noch nicht mal in der Lage war, innerhalb des Prozesses irgendwie vernünftig zu antworten. Das geht natürlich schon, man kann sich so verhalten. Auf der anderen Seite wundere ich mich dann, da kommt wieder dieser klassische Gedanke, ne, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Ja, man muss nur groß genug sein, virtuell genug und aus Amerika kommen und schon kann man sich da alles Mögliche erlauben. Da würde ich mir da, was den Rechtsstaat, die Regelungen und auch die Durchsetzung von Regelungen angeht, es anders wünschen.
Jetzt wissen wir ja, dass wenn wir in andere Kulturen und andere Rechtssysteme reinschauen, dass wir da auf Dinge stoßen, die uns auf den ersten Moment fremd und absonderlich vorkommen, die aber, wenn wir die Zusammenhänge und die kulturelle Entstehung nachvollziehen können, auf einmal dann doch wieder plausibel klingen. Das heißt ja nicht, dass wir sie gut finden müssen, aber sowas haben wir ja auch zwischen den USA und Europa. Wenn allerdings jetzt, und da haben wir mit Donald Trump natürlich tatsächlich gerade jemanden an der Regierung, der vielleicht nicht so ganz detailliert informiert ist über viele Dinge, dass er einfach sagt, okay, bei uns ist das jetzt hier Meinungsfreiheit, wenn die Europäer das jetzt hier einschränken, dann packen wir ihnen Zölle drauf oder bestrafen sie mit anderen Dingen. Ist das überhaupt noch für uns kalkulierbar?
Also es ist ein riesiges Problem, überhaupt gar keine Frage. Auf der anderen Seite ist die EU der größte Wirtschaftsraum der Welt. Ich würde mir da natürlich andere Verhandlungen wünschen. Ich würde mir da auch fairere Verhandlungen wünschen. Aber auf der anderen Seite müsste sich ja mittlerweile rumgesprochen haben, dass die andere Seite nicht fair spielt. Also dass die USA, was die Einhaltung von Vereinbarungen angeht oder eben auch die Verlässlichkeit in die Zukunft gerichtet von Zöllen und Handelsübereinkünften, einfach nicht gut dasteht. Und da würde ich mir von der Politik mehr Initiative erwarten und mehr drüber nachdenken, zu sagen, okay, wie kann man in so einer unsicheren Lage trotzdem zur Sicherheit auch für die eigenen Bürgerinnen und Bürger kommen? Weil letztendlich, du hast es vorhin angesprochen, was dann bei uns über den Jordan geht, ist eben Kinder- und Jugendschutz, ist der Umgangston. Möglicherweise kaufen wir mehr Desinformation und Polarisierung mit ein, nur damit wir weiter Handel treiben können mit den USA. Also ich glaube, da muss sich Europa wirklich mal Gedanken machen, was uns besonders wichtig und was unsere Stärke. Ich sag's nur nochmal, größter Wirtschaftsraum.
Ja, und kommen wir am Ende dieser Folge nochmal zu MC Nimmerfroh. Wenn du jetzt die MC Nimmerfroh-Partei bist und du hast in Deutschland die absolute Mehrheit, wie wären sozusagen deine Regelungen für Social Media und Jugendschutz? Was ist dein Programm? Hau mal raus.
Meine 2 Punkte sind eine deutlich stärkere Verpflichtung von Eltern und Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, verpflichtende Jugendschutzprogramme für öffentliche Einrichtungen, gerade die, wo Kinder hingehen müssen. Und auf der anderen Seite auch vernünftig handhabbare, transparente, technische Angebote. Also ich bin ja selber Mutter und ich fand es wahnsinnig schwierig. Ich habe für alles Geld ausgegeben und kann mich einarbeiten, aber ich muss die Möglichkeit gehen, in den Laden zu gehen und sagen, ich kauf ein zertifiziertes Kinderhandy, was entsprechende Default-Einstellungen hat, und dass ich auch dem Kind in die Hand drücken kann. Im Moment erkennt man ja Bildungsbürger Kinder am Tastenhandy. Das wäre der eine Aspekt. Und der zweite, ja, ist so. Guckt euch mal um. Und der, also man kann am Tastenhandy der Kinder das Verantwortungsbewusstsein der Eltern ablesen. Und
Jetzt überziehst du aber doch.
Ich würde da
ich wollte hier dein politisches Manifest sozusagen rauskitzeln. Ich wollte jetzt nicht schon mit dir in den Wahlkampf reingehen, dass du da schon überspitzt.
Genau, und dann nehme ich noch die Netzwerke in die Pflicht, starke Einschränkungen der Kontaktaufnahme gegenüber auf dem privaten Weg, weil das ein ganz großes Einfallstor für Cybergrooming und für die Belästigung von Kindern und Jugendlichen ist. Also da muss technisch wirklich eine hohe Hürde rein, weil wer sein Handy Nummer irgendwie rausgeben möchte, soll das weiterhin tun, sodass da diese private Kommunikation wirklich sehr stark eingeschränkt wird. Und das Zweite ist, dass es wirklich echte Beschwerde- und Durchsetzungsmöglichkeiten gibt für private Nutzer, weil da existiert im Moment gar nichts.
Ja, also wenn ich irgendwo eine Nudelsuppe kaufe, dann habe ich auch jemanden, an den ich mich wenden kann, wenn mit dem Produkt was nicht in Ordnung ist. Da muss man natürlich sagen, das, was wir in Europa mit einer Nudelsuppe hinbekommen oder mit allen anderen Produkten, das sollte natürlich auch für das Produkt Social Media entsprechend möglich sein. Das war's an dieser Stelle. Ich bin sicher, dass wir das Thema nochmal aufgreifen werden. Wenn Sie jetzt sozusagen hochgekocht sind mit den Meinungen, die wir hier vertreten haben, dann schreiben Sie uns an podcast@nahbetrachtung.de. Wenn es Ihnen gefallen hat, dürfen Sie uns selbstverständlich auch schreiben an podcast@nahbetrachtung.de. Ihre Nachricht landet sowohl bei MC im Postfach als auch bei mir und wir schicken Ihnen selbstverständlich auch eine Antwort raus. Das Positive an dem Thema, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, ist natürlich, dass wir wahrscheinlich auch alle jetzt noch einmal etwas genauer über unsere eigene Nutzung nachdenken und wahrscheinlich auch am Tisch am besten mit der Familie in guter Atmosphäre und mit unterschiedlichen Meinungen diskutieren und vor allen Dingen, dass wir beim Abendbrot nicht das Handy neben dem Teller liegen haben, denn so können wir als Erwachsene auch schlecht Vorbilder sein für die jüngere Generation, die da mit am Tisch sitzt.
Also ich lerne auch gerne von meinen erwachsenen Kindern und ich denke, das ist bei Tom genauso, weil solche Gespräche wirklich unglaublich wichtig sind, die andere Perspektive auch einzunehmen. Und das ist auch kognitiv sehr gut, gutes Gehirnjogging übrigens auch. Und mit dem Smartphone ist es, und das ist meine Überzeugung, wie früher beim Fernsehen, es macht kluge Menschen klüger und dumme Menschen dümmer.
Und es gibt auch im Internet so kleine Säckchen zu kaufen, die wirken wie ein Faradayscher Käfig und da kann man die Handys reintun und dann hat man es trotzdem dabei, es ist trotzdem eingeschaltet, aber es kommt sozusagen keine Meldung zu einem durch. Das ist vielleicht auch mal eine entsprechende Alternative. Das war diese Folge der Nahbetrachtung zum Thema Social Media und potenzielle Einschränkungen und Restriktionen durch die Politik mit Diplompsychologin Maria Christina Nimmerfroh
und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt.